Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Alfred Kubin war ein Einzelgänger, ein ausgesprochener Individualist. Seine Bilder zeugen von einem großen seelischen Druck. Er hat fantastische Wesen gezeichnet, zum Beispiel eine Schlange mit dem Kopf eines Raubtiers, Fratzen, beklemmende Szenerien, Traumwelten, die eher Albtraumwelten sind. Kubin, der Grafiker, Buchillustrator und Schriftsteller, wurde 1877 in Böhmen geboren. Sein Roman »Die andere Seite« von 1908 gilt als Klassiker der fantastischen Literatur. Das Leopold-Museum in Wien zeigt jetzt eine große Kubin-Ausstellung »Bekenntnisse einer gequälten Seele«. Vor der Sendung habe ich darüber mit Hans Wipplinger gesprochen. Er ist der Direktor des Leopold-Museums und hat die Ausstellung kuratiert. Ich habe ihn zunächst nach dem offensichtlichen Zusammenhang zwischen Leben und Werk von Alfred Kubin gefragt. Was hat denn seine Seele gequält?
Also Alfred Kubin war sicherlich von seiner Konstitution her ein sehr komplexes Wesen. Ich glaube, was ganz prägend war, war seine mühsame, seine schwierige Kindheit und Jugend, weil er da zahlreiche, sagen wir mal, Erlebnisse des Scheiterns, der Depression auch miterleben musste. Er wurde aus dem Gymnasium entlassen, er hat seine Fotografenlehre abgebrochen, er hat früh mit 10 Jahren seine Mutter verloren, musste mit ansehen, wie sein Vater mit der toten Mutter durch die Wohnung lief. Das brennt sich natürlich alles tief ein ins Gedächtnis. Er hat selbst einen Selbstmordversuch gemacht am Grab der Mutter. Er hatte eine Nervenkrise in seiner Militärzeit und. Das ging so dahin. Eine Krise trieb sozusagen die nächste. Und in gewisser Weise hat dann das Studium in München einen gewissen Ausweg auch für ihn ermöglicht. Die Versenkung in künstlerische Vorbilder, und das ist uns auch wichtig in dieser Ausstellung, dass wir seine Inspirationsquellen auch in diese Präsentation mit einbeziehen. Und da gab es einige, die er sehr bewundert hat. Es geht weit zurück bis Goya beispielsweise, aber insbesondere auch die belgischen und die holländischen Symbolisten wie Felicien Rops beispielsweise, James Ensor, Max Klinger aus Deutschland und Stuck hat er auch sehr bewundert und. Also dieses Werk ist, glaube ich, eine Symbiose aus persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen, andererseits eben auch ganz wichtig seine kunsthistorischen Vorbilder und nicht nur die Kunst, die ihn fasziniert hat, sondern eben auch die Literatur. Er hat ja auch dann später sehr viel illustriert, für E.T.A. Hoffmann Bücher illustriert, Edgar Allan Poe oder August Strindberg, um nur einige zu nennen. Also das ist sozusagen das Fluidum, das Umfeld, in dem er sich geistig auch bewegt hat.
Also die Kunst als Ventil, könnte man das so sagen?
Ich denke, das ist zulässig. Ich glaube schon, und er hat selbst ja auch gesagt, am Sterbebett bei einer ärztlichen Behandlung 1959 hat er zum Arzt gesagt, nehmen Sie mir nicht meine Angst, sie ist mein einziges Kapital, das ich habe. Das heißt, ich glaube schon, dass er möglicherweise, das sind Vermutungen, durch sein künstlerisches Schaffen und Wirken eine gewisse notwendige Distanz auch geschafft hat zu seinem Denken, zu seinem Dasein. Das hat vielleicht sozusagen die Ängste besser ertragen lassen.
Sie haben gesagt, Herr Wippling, er war ein komplexes Wesen, Alfred Kubin, also eine komplexe Psyche, meinen Sie natürlich damit auch, das haben Sie auch geschildert. Hat ihn denn, Stichwort Psyche, die Psychoanalyse zum Beispiel von Sigmund Freud interessiert, das Unterbewusste? Das ist ja offensichtlich, dass das der Schlüssel ist zu seinem Werk und zu seinem Leben auch.
Ja, durchaus. Er war ein Vielleser, das muss man bemerken. Und er hat sich natürlich auch sehr intensiv mit den Traumwelten auseinandergesetzt. Und da liegt natürlich Sigmund Freud ganz, ganz nahe. Das heißt, er hat sehr genau analysiert seine inneren Bilder. Also nicht nur die Nachtträume, sondern auch die Tagträume, die er praktiziert hat. Er war immer auf der Suche nach den Erkundungen auch der menschlichen Abgründe. Und das Interessante bei ihm ist, er hat nicht einfach einen Traum sozusagen gleich transformiert in eine Zeichnung, sondern er sagte selbst einmal, ich zerlege die Vision eines Traumes, baue sie von neuem auf und erkläre sozusagen mit einem Bild das Traumbild neu. Das heißt, es steckt schon so etwas wie eine Bewusstseinskontrolle hinter seinem künstlerischen Schaffen. Es ist nicht einfach eine 1:1 Übersetzung einer Traumvision.
Ist denn jetzt, wenn man als Besucher Ihre Ausstellung verlässt, ist man dann schwer beladen? Kommt man da ja mit einer kleinen Depression nach Hause?
Also sagen wir so, wir wissen beim Betrachten von Kunst und beim Reflektieren über die Inhalte natürlich, in welcher Zeit sich die Kreation dieses Werkes abgespielt hat. Und ich glaube, man kann entsprechend distanzieren. Aber das Tragische und Bewegende, glaube ich, ist, wenn man durch diese Ausstellung geht, dass so viel aktuelle Themen in dieser Ausstellung auch stecken. Wir haben Themenbereiche, zum Beispiel der Krieg, kriegische Auseinandersetzungen, die so omnipräsent sind im Schaffen von Kubin, hat er doch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg auch miterlebt. Und wenn wir in die Nachbarschaft, in die Ukraine blicken und diese Bilder uns vergegenwärtigen mit all diesen Qualen und Gräueln, dann wird das plötzlich sehr, sehr evident und sehr aktuell, erschreckend aktuell, muss man sagen. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich ist sicherlich, Kubin hat sich immer wieder auch mit Naturkatastrophen auseinandergesetzt. Und auch das kann man sozusagen übersetzen in die Gegenwart mit Hochwasserszenerien, die Kubin gezeichnet hat, mit Stürmen, mit Fluten, mit untergehenden Städten. Das ist sicherlich auch etwas. Und nicht zuletzt, Kubin hat schon um 1900 apokalyptische Szenerien gemalt zur Pandemie. Es gibt zwei Blätter in der Ausstellung zur Epidemie. Und das ist uns leider auch seit 2,5 Jahren mehr als vertraut. Ich glaube dennoch nicht, dass man jetzt mit einer großen Depression aus der Ausstellung gehen wird, weil man ja das aus der Distanz betrachtet. Aber ich finde schon, dass es eine Auszeichnung auch für den Künstler ist, dass er so aktuell heute rüberkommt.
Erstaunlicherweise gibt es ja bei Kubin auch immer mal wieder Humor und Ironie. Welche Rolle spielen denn diese beiden Begriffe?
Da muss man natürlich in diesem Zusammenhang jetzt Hieronymus Bosch und Peter Bruegel nennen. Diese ganzen grotesken Maskeraden, die auch Eingang in Kubins Zeichnungen gefunden haben. Beide Künstler waren so etwas wie Seelenverwandte, große Vorbilder, die er auch gesehen hat im Kunsthistorischen Museum Bruegel und in der Akademie. Dieses Triptychon, das Untergangstriptychon von Bosch. Also diese ganzen irrealen Wesen, die Dämonen und Hirngespinste, die skurrile nicht sein könnten, wenn sie diesen Bühnenraum bevölkern. Und ich denke, heute kommt uns das natürlich ironisierend vor bei der Betrachtung, wenn man diese Meister des Pandemoniums uns heute anschauen. Aber da konnte er auch schon witzig werden, wie man auch in der Ausstellung zeigt, auch in Nachbarschaft mit James Ensor, der auch ein ähnlicher sozusagen Fantast war und wo verschiedene Zwitterwesen die Welt bevölkern und also nicht nur die Vorstellungswelt, sondern in den Bildwerken eben auch die Welt bedrohen. Ja. Also es geht stark auch in gewisser Weise auch um die Conditio Humana, also die Bedingungen des Menschseins zu Bosch-Zeiten wie zu Kubins-Zeiten, wie leider muss man sagen auch zu heutigen Zeiten, wenn wir wieder aktuelle Aspekte mit einbeziehen.
Bekenntnisse einer gequälten Seele. Bis Ende Juli ist die Ausstellung im Leopoldmuseum in Wien zu sehen. Hans Wipplinger war das, der Kurator der Ausstellung und Direktor des Museums. Herr Wipplinger, danke und einen schönen Gruß nach Wien. Guten Abend.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.